DDR 5. Neugier genügt. Mit Sabine Brandy.
Neugier genügt, so heißt das, was wir hier machen. Und wenn einer seine Neugier lebt, dann ist es Roland Willert. Neugier auf die richtige Einstellung als Kameramann für Film und Fernsehen, Neugier auf gute Ideen als Fernsehproduzent und Neugier auf Menschen. Der Belgier Roland Willert hat im Fernsehgeschäft genug verdient, um nur noch für seine Liebe zur Fotografie zu leben. Na gut, und für die Familie ist ja klar. Aber die sieht ihn im Moment nicht so oft, denn er ist viel unterwegs. Bis nach Peking und Vladivostok für sein aktuelles Fotoprojekt Verlorenes Paradies. Guten Tag nach Berlin, Roland Willert.
Guten Tag, Frau Brandy.
Haben Sie auch jetzt im Radiostudio eine Kamera dabei?
Klar, sogar zwei. Einmal übers Handy und einmal natürlich eine gute Kamera dabei.
Haben Sie immer?
Habe ich immer. So, auf Toilette und nur unter der Dusche nicht.
Heute schon was gesehen, das Sie festhalten wollten?
Nein, ich bin relativ schnell hier hingekommen. Öffentliche Verkehrsmittel, es regnete, es war grau. Nicht, dass man dann keine Fotos machen kann, aber ich war sehr konzentriert auf das, was ich hier zu tun habe.
Ja, ich habe es gerade schon gesagt, Sie haben eine Karriere als Kameramann hinter sich, als Fernsehproduzent. 1991 zum Beispiel auch den Film Manta Manta als Kameramann mitgemacht. Seit 2007 arbeiten Sie nicht mehr im Beruf, sondern das, was Sie jetzt machen, ist eigentlich wieder im Umfang von Arbeit, oder?
Ja, auf jeden Fall. Meine Frau sagt immer, von der einen 40- oder 60-Stunden-Woche in die andere.
Echt?
Ja, das ist inzwischen schon so, dass ich da 40 Stunden die Woche dran sitze. So.
Das ist unglaublich. Die Fotos, die Sie jetzt machen, dass Sie Fotos machen, das ist kein Zufall. Ich habe gelesen, Sie tun das schon seit Sie 12 sind. Warum?
Ja, ich bin mit 12 habe ich die erste Kamera bekommen und bin angefangen zu fotografieren. Dann in meiner Schulzeit war ich dann noch auf eine freiwillige Basis in einer Fotoschule, in Abendschule, habe da aber keinen Abschluss gemacht und ich habe eigentlich dann immer fotografiert, bis ich 18, 19 war, bis ich mein Studium an der Filmhochschule angefangen bin.
Ja. Gibt es irgendeinen Schlüsselmoment, irgendein Buch von jemand oder irgendein Film von jemand, wo Sie sagen, da hat es bei mir gefunkt, dass ich mit meinen Augen, mit dem, was ich sehe, arbeiten will?
Ja, eigentlich sollte ich Ingenieur werden oder wollte Ingenieur werden. Und dann war ich einfach bei einem Dreh als Elektriker, habe ich geholfen. Dann habe ich gesagt, das ist das, was ich in meinem Leben machen will.
Mhm. Also das ist sofort auf Sie rübergesprungen und ja, Sie wussten, hier geht's weiter.
Das war ein Film 007 in Brügge. Und da habe ich dann gesagt, ja, das will ich in meinem Leben machen.
Ja, und das hat Sie weit rumgeführt, diese Arbeit. Sie waren zum Beispiel auch in Brasilien für ein Musikvideo.
Ja.
Roland Willert, was haben Sie da erlebt?
Das Spannende war, dass das Musikvideo ist nie was geworden, beziehungsweise weil der Auftraggeber ist pleite gegangen. Das heißt, wir haben das ganz hochwertig in der Sierra Belada gedreht. Aber was ich da noch von habe oder mitgebracht habe, damals habe ich 6x6 Bilder gemacht, negativ, habe die damals nicht entwickeln lassen, weil mir das zu teuer war und habe das jetzt vor 4 Jahren wiederentdeckt, habe die alle gescannt und das ist eine ganz tolle Serie geworden. Sierra Pelada, eine Goldmine, eine illegale Goldmine aus den Anfang der 80er, glaube ich, war das, ja.
Das heißt, Sie sind bei diesem Dreh in Brasilien auch mit Ihrer Kamera losgegangen, haben geguckt, was kann ich hier noch?
Genau.
Neugier schon wieder, ne?
Ja. Neugierde. Und ohne zu wissen, was dann anschließend damit passiert und ohne eigentlich Ziel, nur die Sierra Pelada und die Menschen, die da in miserable Umständen gelebt haben und da diesen sozialen Blick drauf zu werfen.
Ja, das ist, glaube ich, ein Schlüsselbegriff über Sie und Ihre Arbeit als Fotograf, der soziale Blick. Den macht man ja bei einem Musikvideo, kann man den nicht umsetzen. Ist das auch so eine Art, Ihr Leben jetzt zu verbringen, dass Sie sagen, jetzt widme ich mich nur noch diesem sozialen Blick?
Ja, dadurch, dass ich auch politisch interessiert bin und was die Menschen treibt oder nicht treibt. Auch soziale Umstände sind für mich sehr spannend und der Mensch steht immer zentral.
Also soziale Umstände können eine Villa in München-Bogenhausen sein. Welche sozialen Umstände interessieren Sie?
Ja, sozial, wenn vor diese Villa dann möglicherweise Leute Flaschen sammeln, dann ist es ein interessantes Foto. Mhm. Also es geht darum, die Diskrepanzen zwischen Reich und Arm und zwischen Gut und Böse.
Ja. Wenn Sie eine Situation sehen, Roland Willert, was muss passieren, dass Sie sagen, was in Ihnen muss berührt werden, dass Sie sagen, so jetzt hole ich die Kamera raus?
Das Bild muss die Geschichte erzählen, die ich in dem Augenblick sehe. Es passiert schon mal, dass ich Fotos mache und dann anschließend die Fotos wieder verwerfe, weil sie die nicht offensichtlich die Geschichte erzählen, die ich beim ersten Sehen gesehen habe. Ja? Und dann werfe ich sie weg. Aber das heißt, ich fotografiere sehr wenige Fotos. Ich habe keine Festplatten, die voll sind mit Fotos, sondern... Ich bin sehr selektiv mit das, was ich mache.
Ja, gerade habe ich versucht, Sie ein bisschen lauter zu stellen von hier aus an meinem Studiopult. Und in dem Moment habe ich die falsche Taste zurückgedrückt. Also vergessen wir es ganz schnell wieder. Okay. Das ist die Redezeit auf WDR 5 mit Roland Willert, früher ein gefragter Kameramann, jetzt ein Fotograf, der seine Arbeit in Anführungszeichen in Projekte aufteilt. Warum arbeiten Sie am liebsten in Projekten?
Weil vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich lange im Film und Fernsehen gearbeitet habe und immer doch da in Projekt. Und ich bin auch sehr pragmatisch. Das heißt, ich brauche irgendwie ein Thema. Wenn ich kein Thema habe, es ist nicht so, dass ich als Fotograf losgehe und einfach nur das fotografiere, was mir gefällt. Ich habe immer Schubladen im Kopf. Auch wenn ich jetzt durch die Stadt gehe, dann heißt es Berlin-Bilder. Und die Berlin-Bilder müssen dann möglicherweise einen sozialen Hintergrund haben. Und ich habe so Schubladen, wenn ich fotografiere. Und diese Schubladen dann werden dann irgendwie Projekte. Wenn es ein Projekt wird, heißt ich, das ist ein gutes. Da stehe ich dahinter, wie zum Beispiel das verlorene Paradies. Und es gibt auch welche, die ich dann wieder verwerfe.
Ja. Die größte Schublade ist, glaube ich, My Photo of the Day, oder?
Ja, da bin ich mal mit angefangen, wenn ich in 2007 aufgehört habe, oder 2010 eigentlich effektiv aufgehört habe zu arbeiten für Film und Fernsehen, habe ich als erstes mal soziale Fotografie auf der Straße gemacht. Und das war, habe ich gedacht, wie man früher als Pfadfinder einen guten Tat jeden Tag macht, habe ich gedacht, jeden Tag versuche ich ein gutes Foto zu machen. Und das war Photo of the Day, was in Zwischenzeit ein bisschen verwässert ist, weil meine ganze Konzentration geht jetzt in das verlorene Paradies.
Und wie sind Sie auf die Idee gekommen, das verlorene Paradies als Foto festzuhalten?
Das verlorene Paradies. Ich bin Mitglied im Förderverein Bildende Kunst in Schleswig-Holstein. Und da gibt es jedes Jahr eine Ausstellung. Und vor 3 Jahren war das Thema das verlorene Paradies. Was dahinter steckte, war, dass die Leute vor allem das verlorene Paradies in Form von einer Landschaft, die vergammelt ist, eine Landschaft, wo man nicht mehr hingehen kann, weil man politisch nicht mehr dahin gehen kann, Leute, die aus dem Osten gekommen sind, nach dem Westen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ich versuche das mal ein bisschen weiter zu denken. Und erstmal habe ich das ganz pragmatisch gedacht. Ich habe gedacht, das verlorene Paradies, wenn das 2 Kurzfilme wären, dann mache ich 4 Kurzfilme, Dokumentarfilme über jemanden, der ein verlorenes Paradies hat, das aber nicht verbunden ist mit einer Landschaft, sondern mit etwas Erlebtem.
Ja.
Und dann habe ich erstmal 4 Fotos gemacht und daraufhin ist das dann entwickelt, habe ich das dann weiterentwickelt.
Ja. Haben Sie auch mal bei sich selbst nach dem verlorenen Paradies des Roland Willert geforscht?
Ja, klar. Und ich bin immer noch dabei, das zu erforschen, weil mit den vielen Gesprächen, die ich bis jetzt gehabt habe und so weiter, wird das vergleiche dann immer mit, was mein verlorenes Paradies ist. Und ich komme immer näher dran, mein verlorenes Paradies zu entdecken. Ich glaube auch, wenn ich das Projekt abschließe, schließe ich es ab mit einem Selbstporträt.
Das heißt, Sie könnten uns das jetzt noch nicht nennen, was Ihr verlorenes Paradies ist?
Es gibt eins, wo ich gedacht habe, auch das wäre eins. Aber dann habe ich gesagt, nachdem ich all diese sehr dramatische und teilweise sehr erschütternde verlorene Paradiese erfahren habe, glaube ich, dass ich auch mich selbst sehr öffnen muss um dieses Projekt. Und so weit bin ich noch nicht.
Ja, verstehe. Aber andere öffnen sich schon für Sie. Die ersten mussten Sie wahrscheinlich ansprechen. Werden Sie inzwischen angesprochen?
Die ersten 10, 12 waren sehr schwierig, weil viele von diesen Leuten erzählen mir wirklich das Intimste. Leute anschließend sagen, ich habe, auch wenn wir uns vorher nicht kannten, habe ich ihnen so viel erzählt aus meinem Leben, dass ich meine beste Freund oder Freundin noch nicht mal erzählt habe.
Ja. Wer fällt Ihnen da zuerst ein, wenn Sie an diese Offenheit denken?
Da fällt mir eine Brigitte Gerlach, genannt Paula, hat, ich glaube, das Foto anschließend hat ihr Leben verändert.
Ja, was war deren verlorenes Paradies?
Ihr verlorenes Paradies hatte mit ihrer Jugend zu tun. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil das ist eine sehr intime Geschichte. Aber auf jeden Fall, es war für sie absolut nach diesem Foto eine absolute Befreiung. Sie hat eine sehr schlimme Jugend erlebt, hat dieses dann verarbeitet jetzt in Bilder. Sie ist Malerin, eine Hobbymalerin, die das nebenher gemacht hat. Und nachdem wir das Foto gemacht hat, konnte sie wirklich abschließen mit der schlechten Jugend.
Also gut, einmal können Sie uns auf die Folter spannen, bis Sie das Ganze dann als Buch veröffentlicht haben.
Auf jeden Fall, ja.
Eine Geschichte möchten wir auch ganz hören. Welchen mit dem verlorenen Paradies kann man da schildern?
Vielleicht ist das dann die spannende Geschichte, wenn ich nach Peking gekommen bin, diese Geschichte. Und vielleicht erzähle ich, ich habe im Mai, hatte ich ein verlorenes Paradies in Vladivostok. Von einem Manfred Brockmann, das ist ein deutscher Pfarrer, der in Vladivostok lebt, seit 1990 in Vladivostok lebt als Pfarrer und hat da nach der Wende eine evangelische Kirche aufgebaut. Eine irre Geschichte. Also wollte ich nach Vladivostok. Und dann habe ich auf die Karte geschaut. Wenn ich in Vladivostok bin, dann bin ich ja gar nicht weit von Japan, beziehungsweise von Tokio. Und dann habe ich noch jemand gesucht in Tokio. Das ging dann über einen Freund. Das ist Jess Ferris. Das ist eine Engländerin, die ihr ganzes Leben in Liverpool von Japan geträumt hat, Japanisch studiert hat, dann nach Japan da arbeitet. Und ihr verlorenes Paradies in Japan, in Tokio, sie arbeitet jetzt auch in Tokio, ja, ist Liverpool. Weil sie hat natürlich jetzt erfahren, dass die Lebensumstände in Tokio ganz anders sind als in Liverpool und dass der Druck der Gesellschaft in Tokio eine ganz andere ist. Und ihr verlorenes Paradies ist Liverpool. Mhm. Vielleicht kann sie das nochmal wahr machen, dass sie wieder zurückkommt. Ich hoffe das. Und dann wollte ich zurückbuchen nach Berlin und dann stellt sich heraus, dass ich zwischenlande in Peking. In Peking kannte ich niemand. Dann habe ich 3 Monate, bevor ich die Reise angetreten bin, habe ich spannende Leute angeschrieben. Ich glaube, insgesamt 10 Leute habe ich angeschrieben. Da waren Galeristen dabei, eigentliche Künstler dabei, Autoren dabei. 10. Und von den 10 haben 3 mich zurückgeschrieben, weil ich habe erstmal das Projekt erklärt und habe gesagt, ich würde mich interessieren, ob sie vielleicht eins haben oder ob sie einfach mit mir darüber reden wollten. Und dann habe ich von 2 Leuten eine Antwort bekommen, 2. Und die haben alle geschrieben, sobald sie in Peking landen, rufen sie uns an oder rufen sie mich an. Das habe ich gemacht, in Peking gelandet und dann da war eine Frau Wang dabei. Ich habe gelandet, bin gelandet, habe dann die Frau Wang angerufen. Da sagte die, sie haben mich gerade wach gemacht, ich bin in New York und ich bereite gerade eine Ausstellung vor für Hank Wang King Song. Sagen Sie mir Ihren Hotel und ich schicke die Adresse. Herr Wang King Song erwartet Sie morgen in seinem Atelier um 11. Also bin ich ins Hotel, habe das ausgedruckt, chinesische Schrift, habe dem Taxifahrer das dann gezeigt, wo ich hin wollte. Wusste gar nicht in dem Augenblick, wer Herr Wang King Song ist. Bin da hingekommen, kam in eine große, große Kommune, würde ich so mal sagen, mit sehr modernen Gebäuden, irgendwie 10, 12 große Gebäuden, alle ähnlich gebaut, bisschen im Stile Bauhausstil. Bin dann da reingekommen, Empfang in eine Großfamilie, mit Herrn Wang King Song, was ich dann herausfand, ein sehr wichtiger Fotograf ist, auch weltweit, der große Bilder macht, die alle so um die 3 Meter mal 2 Meter, 3 Meter mal 4 Meter sind, Großformat, Analogfotografie mit großen Platten, die extra für ihn gegossen werden.
Das beeindruckt natürlich den Fachmann.
Absolut. Und ich komme da rein Und ich habe diesen Termin bekommen bei Wang Qingzong, diesen Fotografen, dieses Das verlorene Paradies, unheimlich spannend fand oder spannend daran und teilnehmen wollte.
Ja.
Dann hat er über sein verlorenes Paradies geredet.
Was war das für eins?
Sein verlorenes Paradies ist etwas, er ist Chinese durch und durch, auch mit der chinesischen Philosophie. Und ein Chinese geht irgendwann, bis er 40 ist oder wo er 40 ist, wenn er 40 ist, dann geht er meistens zu einem Wahrsager oder Handleser. Und diesen Handleser sagte ihm, du wirst nur 47. Du wirst sterben, wenn du 47 bist. Und dann hat er sein ganzes Leben danach gelebt, als ob er nur noch 7 Jahre zu leben hat. Mit Eskapaden, ja. Mit Liebe, mit was auch immer. Und wenn er dann 47 war und vorbei war, dann ist er gesagt, oh, mich hat es nicht erwischt, ich gehe dann nochmal zu den Handlesern. Und da muss man wissen, dass bei Chinesen, die diese chinesische, zeigen die Männer nie das Innere von ihrer linken Hand und die Frauen nicht das Innere ihrer rechten Hand, weil das ist das Intimste für den Leuten.
Aha.
Und dann wollte ich natürlich wissen, ja, was hat dann der Wahrsager oder dieser Handleserin dann gesagt? Dann hat er gesagt, ich sag's dir nicht, aber ich zeige es dir. Und ich habe ein Foto von ihm gemacht, wo er mir das Innere von seiner linken Hand zeigt.
Wow.
Und das, so. Dann ging das weiter, dann sagte er, wo möchtest du das Foto machen? Dann habe ich rumgeschaut und dann hingen da riesengroße Fotos von ihm rum. Die muss man wissen, die wiegen etliche 100 Kilo, weil das sind irgendwie auf eingeschweißt in irgendwie eine Kunstfolien und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne an diese Wand das fotografieren, aber das Foto stört. Und dann hat er gesagt, das ist kein Problem, rief ein paar Leute an. Und dann kamen in 0, nichts, kamen dann 6, 7 Leute und dann haben die das abgehängt, das große Bild. Ich habe mein Foto gemacht mit im Hintergrund noch ein neues Werk, weil er ist auch nicht nur Fotograf, sondern auch Maler. Viele Fotografen in China haben erstmal eine Malerausbildung, bevor sie dann Fotograf werden. Und das Werk, was im Hintergrund zu sehen ist, ist etwas, sind Verkehrszeichen, die es zwar noch nicht gibt, aber vielleicht in der Zukunft geben wird.
Okay, aber die haben direkt mit dem verlorenen Paradies nichts zu tun,
oder? Nein, aber das ist aber jetzt der Hintergrund.
Ja.
Und das ist eine sehr dezente Malerei mit leicht Grautönen. Ich habe dann das Foto gemacht. Während das Ganze passiert in dem Riesenraum, wurde dann irgendwie von Frauen gekocht und anschließend kamen wir alle an diesem Tisch. Alle mal essen mit Wang Qingzong und all die Leute, die mitgeholfen haben. Dann stellt sich heraus, dass an diesem Tisch dann irgendwie die Crème de la Crème von der heutigen Kunstszene da war, zum Beispiel an He Jung Chang da, das ist ein Aktionskünstler, weltberühmt.
Okay, wir nehmen die Angabe Crème de la Crème und weiter.
Ja, und dann anschließend, ich hatte natürlich, weil niemand da Englisch spricht und da war eine junge Dame dabei, die die ganze Zeit übersetzt hat. Und zum Schluss löste sich es dann auf. Wir haben dann in einem schönen Garten gesessen, Tee getrunken und dann kam sie zu mir und sagte, Roland, I have lost paradise as well. Ich habe auch ein verlorenes Paradies. Kannst du mit mir in meinem Zimmer kommen? Und ich fand das schon sehr komisch. Und dann erzählte sie mir ihre Geschichte. Die junge Frau, die Zhang Qiuru, ich nenne das mal jetzt sie,
ja.
Erzählt sie mir dann folgende Geschichte. Sie ist ein typisches, jetzt in dem, wenn ich sie getroffen habe, fotografiert, da war sie 23, sagt, ich bin ein typisches chinesisches Mädchen. Ich bin geboren in der Provinz. Mit 2 sind die Eltern in die Stadt. Ich wurde dann großgezogen durch Großeltern, Familie und so weiter. Hatte wenig Verbindung noch zu meinen Eltern. Irgendwann, wenn ich 9 war, sind die Eltern dann zurückgekommen und wollten mich dann neu erziehen. Die Mutter hat sie geschlagen und geprügelt. Hat sie immer noch Narben davon jetzt. Dann ist sie weg von zu Hause, wenn sie 14 war, ist dann nach Peking und hat sich dann durchgeschlagen, ist angefangen Kunst zu studieren und hatte dann eine Beziehung, oder hat sie immer noch, mit einem bedeutend älteren Chinesen, und hat sie aufgenommen bei ihr, und in diesem Haushalt wohnte dann noch seine Mutter und ein Kind aus einer gescheiterten Ehe. Und dann war es so, am Anfang war das alles toll. Wenn er dann aber irgendwann wegging aus dem Haus, hat die Mutter ihm immer, ihr immer getriezt. Du bist ein nichts wert, du arbeitest nicht, du verdienst hier kein Geld, du lebst auf unsere Kosten. Und irgendwann hat sie ihm das dann erzählt, dass das passierte, aber aus chinesischer Tradition maßregelt ein Sohn seiner Mutter nie, also hat er nie was gesagt. Und es wurde immer schlimmer und in diesem Augenblick wurde sie schwanger. Sie hat das niemand erzählt, außer ihren Freund. Der Freund hat es seiner Mutter nicht erzählt. Sie hat es auch ihrer Mutter nicht erzählt. Aber sie sagte immer, ich bin nicht schuld. Irgendwann wollte sie eigentlich das Kind nicht mehr. Dann ist sie einen Tag rumgerannt und gelaufen und so weiter mit der Absicht, eine Fehlgeburt einzuleiten, was dann noch funktioniert ist. Sie kam dann blutend abends nach Hause. Sie hat sich in ihrem Zimmer eingeschlossen. Der Freund hat sie dann gefunden. Sie sind dann zusammen ins Krankenhaus gefahren und dann hatte sie tatsächlich eine Fehlgeburt. Die Decke, wo das Blut drin war, hat sie mir dann gezeigt. Und dann habe ich dann ein Foto gemacht mit das verlorene Paradies, wo sie in ihrem Zimmer auf dieser Decke sitzt mit dem großen Blutfleck. So, danach, nachdem ich das Foto gemacht habe, das war ein sehr intimes Foto, kein Mensch und ganz wenig Menschen wussten das, hat sie mir noch ein Mail geschickt und gesagt, nachdem wir das Foto jetzt gemacht haben, habe ich die Decke vernichtet.
Wow. Jetzt noch eine Frage.
Ja?
Sie machen schwarz-weiß, Roland Willert.
Ich mache schwarz-weiß, ja.
Blutfleck. Geht ja, das dann?
Doch, mit dem Blutfleck kann man auch erkennen, man erkennt das. Man erkennt diesen Fleck, weil sie sitzt Schneidersitz, sitzt sie auf dem Bett. Und ich habe immer, in jedes Foto habe ich ein grau meliertes Tuch, das hängt irgendwo. Das ist erstmal eine formale Verbindung von all diesen Fotos und ist gleichzeitig das Blut, ich nenne das mal das Tuch der Tränen. Und dieses habe ich so drapiert, dass dann die ganze Konzentration auch auf diesen Blutfleck kommt.
Ja, sagt Roland Willert, ein Fotograf, der an dem von ihm selbst geschaffenen Projekt Verlorenes Paradies arbeitet und ein Wahnsinnsfilm in Peking dabei erlebt hat, als er einfach seiner Neugier folgte und vertraut hat. Der hätte ja auch an wahnsinnig viel schief gehen können, oder?
Aber ich vertraue da. Es ist nicht nur, dass ich jetzt viel gereist und viel erlebt habe und viel organisiert habe. Und ich bin nie ich habe keine große negative Erfahrung und ich komme mit den negativen Erfahrungen auch sehr gut klar. Weil in der Filmwelt sagt man immer, wenn etwas nicht geht, versucht man das, was nicht geht, zu einer Qualität zu machen.
Aha. Und wie erleben Sie sich selbst jetzt, nachdem Sie so viele Geschichten gehört haben? Was soll daraus werden? Wie soll das weitergehen?
Also die Absicht ist irgendwann möglicherweise ein Buch, weil zu jedes Foto habe ich dann einen geschriebenen Text, der diese Geschichte erzählt. Mhm. Diesen Text ist es immer in Einvernehmen mit den Protagonisten. Und es ist schon so, bei der Herstellung von diesen Texten denke ich natürlich auch immer über meine verlorene Paradiese nach. Und durch diese Texte komme ich immer mein verlorenes Paradies, das echte verlorene Paradies, immer näher.
Ja. Heute, an diesem Donnerstag, haben Sie auch noch einen Termin mit jemandem, der Ihnen ein Paradies vorstellt, oder?
Ja, ich habe sogar noch zwei Termine. Zwei Termine habe ich jetzt noch von Leuten, die ich erstmal gar nicht kenne.
Ja.
Gar nicht kenne. Das ist wirklich ein Erstgespräch. Also die erste Dame, die ich kenne ich gar nicht. Das ist nur dann auf eine Empfehlung von jemand, der schon sein verlorenes Paradies erzählt hat, mhm, und das dann weitererzählt hat. Und hat gesagt, seine Bekannte, du hast bestimmt auch so ein verlorenes Paradies, bist du nicht gewollt.
Ja.
Und das ist auch inzwischen ich würde nicht sagen, ein Selbstläufer. Aber es ist schon so, dass ich mich jetzt nicht mehr so anstrengen muss, Leute zu finden.
Und wie bereiten Sie sich auf so eine Begegnung vor?
Wenn ich etwas lesen kann, es gibt auch Leute, zum Beispiel gibt es jetzt auch...
Aber heute ist ja nichts mit Lesen.
Heute ist nicht Leben. Ich habe das einfach nur gegoogelt, was ist das? Das ist jetzt eine Professor Doktor. Mhm. Dann habe ich gecheckt, was die ist. Aber ich gehe da jetzt, weil ich will ja nicht unbedingt die Fakten wissen, von wer wann geboren ist und wer wann irgendwie was gemacht hat, sondern mir geht es um die Emotionalität.
Ja.
Und ich gehe dahin und versuche erstmal mit Mailverkehr, hat die Dame mir geschrieben, dass es jetzt frischen Apfelkuchen gibt, heute gleich um 2:30 oder um 3. Und da gehe ich erstmal ganz mit einem Bleistift und ein Stück Papier hin und ich schreibe auf, was sie zu erzählen hat.
Sie hören erstmal zu. Ja. Das sagt Roland Willert. Früher war er Kameramann, belgisch-deutsch oder deutsch-belgisch? Wie soll man sie nennen?
Europäer.
Ein Europäer. Jetzt lebt er nur noch für seine Lieblingsbeschäftigung, Fotografieren. Und uns hat er in der WDR 5 Redezeit sein aktuelles Projekt Verlorenes Paradies vorgestellt. Vielen Dank nach Berlin.
Dankeschön.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.